bin ja so ein großer Fan von so Komponisten, zweite Reihe ist vielleicht übertrieben, aber so die 1B-Reihe. Da gehört Hans Rott aber definitiv nicht dazu, sondern der gehört in die 1A-Reihe. Der ist nur da nie angekommen, weil er viel zu früh gestorben ist und man zu seinen Lebzeiten ja nie irgendwas von ihm gehört hat.
Nick Pfefferkorn, Verlagsleiter von Breitkopf und Hertel und Herausgeber der ersten Urtextausgabe nach Neubewertung überlieferter Quellen, der Sinfonie E-Dur von Hans Rott.
In Berührung gekommen mit ihm bin ich das erste Mal tatsächlich in den frühen 2000er Jahren, als die ersten Aufnahmen dieser Sinfonie E-Dur dann rauskam oder auf den Markt kam, und ich war total baff und verblüfft und fand das also, klar, wenn man das hört, denkt man, ach, Moment mal, war das jetzt Mahler? Und dann ist es schon wieder vorbei und dann denkt man, war das Brahms? Nee, das war doch Mahler. Und er gehört einfach generell in diesem gesamten Verlagsprogramm, wofür Herr Breitkopf eben auch steht, die große Romantik, 19. Anfang 20. Jahrhundert, jetzt auch mit unserem Mahlerprojekt, mit den ganzen Bruckner-Sinfonien, da gehört er einfach rein. Punkt.
Er wurde ja quasi groß in diesem Malerkontext.
Dr. Helmut Kreising, General Manager Classic für Deutschland, Schweiz und Österreich des weltgrößten Musikverlags Busi & Hawkes. Der Vorsitzende des Ausschusses für E-Musik im Verband Deutscher Musikverlage widmet sich bereits zu Studienzeiten dem 1858 geborenen und 1884 verstorbenen Hans Rott. Der Aufsatz Mehr als Mahlers Nullte, der Einfluss der E-Dur-Sinfonie Hans Rotts auf Gustav Mahler von Helmut Kreising und Frank Litterscheid erscheint 1996 in der Reihe Musikkonzepte und beschreibt, inwiefern das musikalische Schaffen von Hans Rott als Vorläufer oder Nullte-Sinfonie für Gustav Mahlers sinfonisches Schaffen dient.
Unsere, also die von Frank Litterscheid und mir, die erste Publikation fand ja statt in einem Gustav Mahler Band. Ein Artikel, den wir dann veröffentlicht hatten, Mehr als Mahlers Nullte. Das fand in so einem Gustav Mahler Kontext statt. Und das ist natürlich auch der Rahmen, weshalb immer wieder es programmiert wurde. Jetzt hat es langsam eine gewisse Eigenständigkeit, aber es funktioniert nur. Nein, was heißt nur, aber es funktioniert sehr stark, dass man halt sagt, ja, und oh boah, oh, das ist ja Gustav Mahler. Das ist, man braucht diese Gustav Mahler-Sinfonien, um auch den Hans Rott richtig schätzen zu können.
Viele hervorragende Aufnahmen davon und auch mit vielen hervorragenden Dirigenten, die mir sehr gut gefallen, aber jeder hat ja immer so, das ist normal, wie viele immer noch bei den Mahler-Sinfonien, die Bernstein-Einspielung als die Krönung halten und andere sagen, um Gottes Willen, das kann man ja gar nicht mehr so machen. Ist mein Favorit bei dieser Sinfonie ist einfach Paavo Järvi. Neeme Järvi hat ja die Sinfonie schon dirigiert.
As with most of the music that
wie bei den meisten Musikstücken, die für mich neu sind oder neu waren, kommen sie zumeist von meinem Vater.
Paavo Järvi kommt als Sohn des Dirigenten Neeme Järvi in Tallinn zur Welt, studiert zunächst Dirigieren und Schlagzeug in Estland und ab 1980 in den USA am Curtis Institute of Music und bei Leonard Bernstein. Paavo Järvi gilt als einer der bedeutendsten Dirigenten der Gegenwart und gestaltet mit den besten Orchestern der Welt Klangdimensionen. Als Chefdirigent des Tonhalle-Orchesters Zürich, langjähriger künstlerischer Leiter der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen sowie Gründer und künstlerischer Leiter des Estonian Festival Orchestra. Jede Saison beendet Paavo Järvi mit Aufführungen und Dirigiermeisterkursen beim Pärnu Musikfestival in Estland, das er 2011 zusammen mit seinem Vater gegründet hat.
Because my father to this day, and he's turning 90 next year.
Mein Vater entdeckt bis heute, und er wird nächstes Jahr 90, immer wieder neue Musik und freut sich am meisten über etwas, was er noch gar nicht kennt. Oder wenn er neue Musik entdeckt, die ihn interessiert, das sind die aufregendsten Momente in seinem Leben. In letzter Zeit war es die Furtwängler-Sinfonie. Und Hans Rott war eben auch eine dieser Entdeckungen, die er mir vorgestellt hat. Wir haben eine große Bibliothek mit vielen unbekannten Komponisten, zumindest dem Mainstream unbekannt.
Library of very interesting and mostly unknown composers for the mainstream.
Life has to be like this.
So muss das Leben eben sein, denn immer wieder dieselben traditionellen Partituren zu wiederholen, das ist ein ziemlich langweiliges Leben. Aber das sind oft einfach die Arbeitsbedingungen.
Neeme Järvi, einer der renommiertesten Dirigenten der Gegenwart, verwandelt Orchester in transparente Klangkörper und verdeutlicht, welche Nuancen hörbar werden können, wenn man sie zu entdecken und gemeinsam mit Interpretierenden umzusetzen versteht.
Es kommen unterschiedliche Dirigenten mit unterschiedlichem Repertoire, aber im Grunde ist es immer dasselbe Repertoire, hauptsächlich Mahler. Vor allem Mahler, jeder junge Dirigent dirigiert auswendig Mahler und nicht viel mehr. Wenn man das Radio einschaltet oder den Fernseher, was läuft da? Wieder Mahler, aber keine neuen Werke. Die Leute schaffen nicht viel neue Musik.
Natürlich kann man bei anderen Komponisten kann man sagen, ah, das klingt aber nach, oder war das nicht Mahler, oder das klingt aber nach Brahms. Bei Rott ist es aber anders. Mahler klingt nach Rott. Das ist der Punkt.
Was, glaube ich, immer wieder, und auch wenn ich mit Leuten spreche, die das Stück einfach noch nicht kannten und sagen, du hast doch darüber promoviert, ich habe das mal gehört, das ist ja völlig irre. Das ist ja wahnsinnig spannend, wie Mahler da überall verwoben ist. Ich glaube, kurz und gut, es funktioniert auch eigenständig, es ist ein eigenständiges Stück, aber dieses weltweite Interesse für dieses Stück ist, hey, wollt ihr mal ein Stück hören, wo ihr viele Mahler-Symphonien hört oder Anklänge daran habt, was aber 10 Jahre vor Mahler? Also dieses mehr als Mahlers Nullte, also dieser Artikeltitel, den wir damals hatten, der ist weiterhin, glaube ich, ganz, ganz gut beschreibend. Also es ist halt nicht nur so ein Vorläuferstück zu Mahler, es ist was Eigenständiges und nichtsdestotrotz funktioniert es in diesem Gustav Mahler-Kontext.
Die Sinfonie E-Dur von Hans Rott liegt nicht in einer finalen Reinschrift vor. Der erste Satz der Sinfonie ist bis 2006 nur in einer Abschrift fremder Hand überliefert. Das Autograph gilt als verschollen. Dann taucht es im Nachlass des Pianisten, Komponisten und Dirigenten Bruno Walter auf und wird als Handschrift von Hans Rott identifiziert. Wenngleich das Autograph den Charakter eines Arbeitsmanuskriptes hat, das an etlichen Stellen eher als skizzenhaft zu bezeichnen ist.
Also das ist nicht so, als wenn diese Sinfonie jetzt gerade entdeckt worden wäre. Das wäre vollkommen verkehrt. Maßgeblich ist aber, dass dieses Werk in der bis heute erhältlichen Edition von Bert Hagels ediert wurde. Und diese Edition ist wirklich in einer Pioniertat erschienen bei Ries und Erler, bei einem Berliner Musikverlag.
Breitkopf und Hertel ediert die Sinfonie E-Dur von Hans Rott nun, nachdem das unterdessen wieder aufgetauchte Autograph des ersten Satzes erstmals ausgewertet werden konnte. Die Urtextausgabe enthält ein ausführliches Vorwort zu Quellenlage und Entstehungsgeschichte.
Als Herausgeber muss man einfach hier dergestalt weiter eingreifen, als man das bei einem anderen Komponisten oder anderen Werk üblicherweise tun würde, um adäquate Lösungsvorschläge zum Beispiel für das Problem der Dynamik zu geben, für das Problem der Vortragsanweisungen und der Artikulation. ganz besonders. Und im zweiten Satz, um danach mal darauf zurückzukommen, die Streicher sind ganz oft doppelt phrasiert, Bögen nach oben und nach unten gehend. Und da sieht man, beide Varianten sind nicht darstellbar. Geteilte Streicher sind nicht gemeint. Und daher muss man auch sagen, das sind Ideen, die er sich hinterlegt hat, weil teilweise korrespondieren die Bogenstriche mit den Bögen. Auch nicht immer. Und auch da, man kann das nicht so in eine Notenausgabe packen, dann müsste man eine Quellenedition machen, die wiederum für die Praxis nicht tauglich wäre. Also muss man irgendwo, das ist auch die Aufgabe des Herausgebers, man muss einen Lösungsansatz bieten, der niemals einen Anspruch auf Korrektheit und auf Denkmalschutz erhebt, sondern es ist ein Lösungsvorschlag für Dirigenten, für die Ausführenden. Aber nein, natürlich greift man nicht in die musikalische Substanz ein. Das wäre ja ein Sakrileg, das würde man nie tun.
Hans-Rutte music is more interesting than just the music. Music is very talented and very interesting, actually.
Die Musik von Hans Rott ist mehr als nur Musik. Die Musik ist tatsächlich sehr talentiert komponiert und sehr interessant. Natürlich starb er sehr jung und hatte keine Gelegenheit, sie zu perfektionieren. Und es ist klar, dass wir alle die Geschichte dahinter kennen. Aber die Tatsache, dass er in Wien mit Mahler und Wolf lebte und bei Bruckner studierte, in dieser ganzen Tradition, ist so faszinierend. Und es zeigt sich ganz klar, dass die Idee für die neue Art, eine Symphonie zu schreiben, sozusagen die neue Symphonie, die wir Mahler zuschreiben, eigentlich das geistige Kind von Hans Rott ist.
Actually the brainchild of Hans Rott.
In diesem Brahms-Bruckner-Spannungsfeld, in dem man sich damals in Wien bewegen musste, musste man auch schon viel Diplomatie und Politik können, um da sich zurechtzufinden. Und das konnte halt Hans Rott nicht.
Dr. Helmut Kreising.
Ich glaube, das ist einfach eins der Punkte, wo er halt auch dann wirklich dran zerrieben wurde, dass er halt dieses Diplomatiestück, ich muss gucken, dass die Kommission, und klar, die werden mich doof finden, weil ich vom Bruckner fit komme, also muss ich diese oder jene Allianz erstmal schmieden, damit sie sich das überhaupt anhören und so weiter und fort. Also das war damals genauso, ne? Und das konnte er halt offenbar nicht so. Und deshalb ist er halt auch so verzweifelt oder, kann man auch sagen, zugrunde gegangen an diesem toxischen Spannungsfeld, was damals in Wien einfach vorhanden war, wo sich junge Autoren, junge Komponisten natürlich gucken mussten, wie sie das jetzt machen, wie sie da zurechtkommen.
Man muss dazu sagen, Hans Rott ist gestorben mit knapp 25 Jahren in einer, heute heißt es landläufig immer Landesirrenanstalt, aber im Grunde ist er, ja, wie auch Zeitgenossen sagen, er ist dem Wahnsinn anheimgefallen, er ist einfach verrückt geworden und zwar maßgeblich nach einer Ablehnung eines seiner oder seines heute in Rede stehenden Frühwerks, dieser berühmten Sinfonie E-Dur. Und er ist dann auf einer Zugfahrt, indem er jemanden mit einer Pistole bedroht hat, ist er dann von da aus in ein Sanatorium verbracht worden und dann in eine Irrenanstalt eingewiesen worden, wo er 2,5 Jahre, fast 3 Jahre gewesen ist und ist dann dort verstorben. Tatsächlich auch an Ausmergelung, hat er nichts mehr gegessen und so weiter. Also er hat nie die Chance bekommen, überhaupt als Komponist in irgendeiner Weise wahrgenommen zu werden. Das ist alles erst posthum geschehen und maßgeblich eben eigentlich in den letzten 20, 25 Jahren. Naja, Brahms saß in einer Kommission in Wien, es gab einen sogenannten Komponistenkonkurs, also Konkurs nicht im Sinne von Pleite gehen, sondern es war ein Wettbewerb, auf den auch ein Preisgeld ausgeschrieben war, und da hat sich Hans Rott eben dran beteiligt. Und in dieser Kommission, in dieser Wertungskommission, saß eben auch Johannes Brahms. Und als diese Zugfahrt, von der ich eben sprach, stattfand, und Hans Rott eben dann auch abgelehnt wurde und er dann war eigentlich auf dem Weg, eine Stelle anzutreten, eine ja nicht besonders gut dotierte Kantorenstelle, ist er also auf dieser Zugfahrt, die genaueren Umstände sind gar nicht bekannt natürlich, aber er war eben der Meinung, in seinem Wahn, dem er da anheimgefallen war, er hat sich da wahrscheinlich aus heutiger Sicht, könnte man sagen, auch reingesteigert, man weiß es einfach nicht, war er eben der Ansicht, Johannes Brahms hätte diesen Zug mit Dynamit ausstaffiert, um eben ihn und also Hans Rott zu töten. Was natürlich kompletter Blödsinn war, aber Brahms im Grunde war, obwohl er ihn sehr bewunderte, also Rott, Brahms, war so seine Nemesis eigentlich.
Hans Rott und Joachim Raff, it's my two composers.
Hans Rott und Joachim Raff sind die Komponisten, denen ich mich derzeit mehr widme, weil ich das Zeitalter kenne. Ich möchte ein interessanteres Repertoire in meinem Programm haben. Rott ist ein Komponist aus Mahlers Zeit und Mahler sagte, es sei die beste Symphonie, die je geschrieben wurde. Ich weiß, dass es Hans Rotts Symphonie ist und er hatte recht. Mahler hatte damals noch keine Symphonien geschrieben, aber Hans Rott. Brahms mochte sie nicht, weil Brahms eifersüchtig war. Es ist ein prächtiges, wunderbares deutsches Werk für große Besetzung. Und als ich sie vor Jahren bei den Berliner Philharmonikerkonzerten zum ersten Mal dirigierte, war es mein erstes Konzert mit der Sinfonie von Hans Rott. Und jetzt sehe ich, dass mein lieber Sohn Paavo, die Sinfonie von Hans Rott dirigiert. Das ist natürlich wunderbar. Familie ist Familie. Aber die Sinfonie bekommt jetzt mehr Aufmerksamkeit. Denn wenn man sie nicht aufführt, wird niemand davon erfahren.
But Symphony is getting more attention now. Because if you're not performing them, nobody's going to know.
Ich habe ja nur dieses eine Werk kennengelernt und war am Anfang eher schockiert und war eher über diese Frechheit schockiert, diese vermeintliche Mischung aus Bruckner und Mahler und alles Mögliche verwurstet.
Solo-Oboist seit 1992 der Berliner Philharmoniker Albrecht Mayer.
Und am Ende der Probenzeit war ich begeistert. Und je mehr ich es spielen durfte und je mehr ich es analysiert habe, desto besser hat es mir gefallen. Ich fand es toll. Rott ist wirklich eine Entdeckung.
Und dann ist ja eben diese eine Stelle, wo ich ja bedauere, zutiefst bedauere, dass das wirklich nicht authentisch ist. Aber Paavo Järvi zum Beispiel, der macht immer beim letzten Satz, der ist, muss man sagen, der stammt aber eben von Paavo Järvi. Aber er passt dorthin wie die Faust aufs Auge, leider passt er dorthin wie die Faust aufs Auge. Einen Beckenschlag, Buchstabe T im letzten Satz, wirklich am absolut. Er macht dann immer so eine leichte Stauung, so ein Ritardandino davor, um das zu stauen. Und dann kommt dieser eine große Beckenschlag. Der passt leider sehr, sehr gut dorthin, aber er ist eben nicht von Rott.
Yes, it was a cymbal crush that I added because I wanted to.
Ja, es war ein Beckenschlag, den ich hinzugefügt habe, weil ich es wollte, weil es danach verlangt hat. Und hätte Roth länger gelebt, an vergleichbaren Stellen in Mahlers Sinfonien fügt Mahler immer einen Beckenschlag ein. Und so war es sehr idiomatisch und es ergab Sinn. Mahler sagte immer, verändere und verbessere. Doch wir müssen immer bedenken, Hans Roth hat seine Sinfonie nie gehört.
You know, we need to keep in mind that Hans Roth never heard this piece.